Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Anjuta Engert und begrüße Sie ganz herzlich in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Heute mit folgendem Thema. Wir sprechen über Verheißungen. Wie kann ich aus Verheißungen Kraft für den Alltag schöpfen? Und Verheißungen, die sprechen uns die biblischen Texte zum heutigen 2. Februar zu. Ich wünsche mir mit Ihnen, dass dieser Tag nicht nur als Werktag so unbemerkt an uns vorübergeht, sondern als Festtag, denn wir feiern heute direkt ein Hochfest. Das ist nämlich Maria Lichtmess oder eigentlich heißt es auch Darstellung des Herrn. Das ist der 40. Tag nach der Geburt Jesu Christi, so schrieb es das Gesetz Mose vor. Da wurde laut Zeugenberichten aus dem 5. Jahrhundert mit gleicher Freude wie Ostern begangen, eben dieses Fest Maria Lichtmess oder Darstellung des Herrn. Warum und worum geht es eigentlich bei diesem etwas sperrigen Titel Darstellung des Herrn? Jesus kommt als der Messias, der Gesalbte, der Erwartete, der Hoffnungsträger und der König der Juden. In dieser Erwartungshaltung kommt er also in seinen Tempel und begegnet dem Gottesvolk des alten Bundes. Und das ist hier vertreten durch Simeon und Hanna. Das ist natürlich nur symbolisch so gesagt, weil Jesus konnte nicht selber kommen. Seine Eltern bringen ihn als Baby in den Tempel, so eben wie es das Gesetz des alten Bundes verlangte. Und deshalb ist auch viel von Licht die Rede. Vom Licht, das in die Welt kam und sie erfüllte. Das strahlende Licht aus der Höhe kam zu uns und leuchtete denen, die in Finsternis saßen und im Dunkel des Todes, heißt es im Stundengebet. Und das Licht bleibt nicht nur Symbol, sondern dieser Lobgesang auf das Licht lädt uns alle ein, ins Licht einzutreten, uns dem Licht zu öffnen. Denn das Licht ist hier Gott, Quelle und Ursprung allen Lichtes. Damit auch wir wie der greise Simeon erleuchtet werden und das Mysterium in uns leben kann. Nämlich, dass Gott durch seinen Sohn Jesus als kleines Kind in uns wachsen kann und zur Herrlichkeit werden kann. In diesem Sinne dürfen wir uns diese Verheißungen heute zusprechen lassen. Und dazu darf ich ganz herzlich im Studio in München unseren heutigen Gesprächsgast begrüßen, Klaus Stegfellner. Einen schönen guten Morgen an Sie.
Grüß Gott, Frau Engert, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich bin gern da und gerade an dem heutigen Tag auch. Und ich habe gerade gestaunt, wie schön Sie das auch zusammengefasst haben, wirklich das Fest heute. Mir ging es auch so, dass wie ich angefragt wurde, ob ich heute die Lebenssendung, Lebehilfesendung mitgestalten möchte. Ja, dann habe ich geschaut, was ist denn im Text, was gibt denn diese Bibelstelle in Lukas 2, Vers 21 bis 40, was gibt denn das her? Und ich habe enorm viele Verheißungen entdeckt, die uns auch heute noch gelten. Und jetzt ist es natürlich eine Lebenshilfesendung, wo man nicht zu Insider-Sprache benutzen wollen, sondern auch ein Stück weit, was heißt es denn ein Stück weit, wenn man es von einer Art im Kleinen buchstabiert, aber dann auch schaut, wie es dann im Großen auch verständlich wird. Und im Vorfeld ist mir so die Frage gekommen, gibt es denn auch eine Kernverheißung, eine Grundverheißung, die uns zugänglich ist? Und da meine ich gefunden zu haben, dass er sagt, ich bin da, ich als der alles geschaffen hat, ich bin da konkret für dich. Und ich bin auch dann da, wenn es mir so erscheint, wenn es dem Menschen so erscheint, als würde er sich alleine fühlen. Und dieses, ich bin da für dich, ich meine, dass das so eine Grundverheißung ist, auf der wir uns immer wieder auch, um die wir uns vergewissern dürfen. Und da denke ich auch an ein konkretes Beispiel, wie zentral dieses Ich bin da für dich ist. Stellen Sie sich vor, jemand ist krank Und es sitzt jemand auf dem Bett, am Bett an der Seite und ist einfach da. Und viele Kranke sagen dann im Nachhinein, also dass du da warst für mich, du als konkreter Mensch, hat mir so gut getan. Oder ein anderes Beispiel, jemand hat einen schweren Weg zu gehen, sei es zum Friedhof oder so, und er traut sich diesen Gang nicht alleine. Ein anderer, ein Weggefährte sagt, du, ich begleite dich da, da nehme ich mir Zeit, ich gehe mit. Und dieser schwere Gang mit dem, der dann einfach dabei ist, der diesen Weg mitgeht, ist dann leichter und ist dann mit einer bestimmten Kraft zu bewältigen. Und so ist dieses, ich bin da für dich, tut schon unter uns Menschen so gut. Und um wie viel mehr wird es auch uns gut tun, wenn wir uns dafür öffnen, stimmt das vielleicht bei Gott auch, dass er für uns da ist. Das ist
die Grundverheißung, die Sie ansprechen.
Dann wächst gleichzeitig diese Sehnsucht in uns. Und dann wünsche ich mir, Herr, dass du auch bei mir bleibst. Und so ist es ganz nah, liegt es beieinander. Seine Zusage, seine Verheißung, ich werde mit dir dabei sein. Das heißt ja auch dieses Emmanuel, so, ja, also Gott ist mit uns. Und ich werde mit dir dabei sein und gleichzeitig unsere Bitte und bleib bitte da. Ja, also, mich hat es mal sehr angesprochen.
Sie haben sicher recht, so die ganz grundsätzliche Verheißung, die am Anfang steht. Aber am Anfang steht vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis. Wer ist denn eigentlich der Klaus Stegfellner? Ich habe Sie noch
so,
nicht
richtig vorgestellt. Also ich bin gleich so eifrig reingestürzt, weil ich so angetan bin von dem Thema.
Ja, Sie sind freiberuflich tätig als Gestalttherapeut. Sie sind Heilpraktiker für Psychotherapie, arbeiten da auch in eigener Praxis sozusagen. Und ich fand das ganz interessant. Ich habe mal geschaut, wie Sie arbeiten. Für Sie, also Ihre Arbeitsweise, um Sie mit einigen Begriffen zu umreißen, Akzeptanz, Respekt und Empathie, das ist einfach ganz wichtig, damit man nämlich auch mit dem man dann zusammenarbeitet, das Vertrauen aufbauen kann. Sie machen aber auch Übungen zur psychischen Stabilisierung, Achtsamkeit, Wahrnehmung, das ist auch ein wichtiges Feld. Die Würdigung des eigenen Verhaltens, auch die Integration abgelehnter Wesenszüge und dass man eben auch verschiedene Ich-Identifikationen entdecken kann und da sicherlich auch Blockaden, die es eben so gibt im Leben, dann auch aufheben kann. Soweit zu Ihnen, zu Ihrer Arbeit. Und was Sie gerade schon so angesprochen haben, die erste Verheißung, mit der wir überhaupt leben können, dass da jemand für uns da ist, nicht nur, dass wir da sind, das ist natürlich, das merken wir. Das wäre auch meine Frage gewesen, Herr Stegfellner, Verheißung, was ist eigentlich denn damit überhaupt gemeint? Sie sagen ja, wir wollen hier auch nicht nur für Insider sprechen. Kann man denn Verheißung eigentlich nur so in so einem religiösen Kontext, sage ich mal, verstehen? Also setzt das irgendwo auch ein religiöses Grundverständnis voraus? Denn ich glaube, der Begriff Verheißung ist vielleicht gar nicht mal allen so klar. Es sei denn, man ist religiös, dann fängt man was damit an, oder?
Also ich denke mir, wenn ich eine Zusage bekomme, ich bin mit dir, ich werde mit dir sein, ich werde an dich denken, ich werde dich unterstützen, dann ist es auch eine Art Ankündigung von meinem Dabeisein, von meinem Dasein, und dann ist es auch für nicht religiöse Menschen oft ein kostbares Unterpfand. Ja, oft sagen nicht religiöse Menschen, ich werde an dich denken, ja, oder ich drücke dir die Daumen, oder ich werde auch, wenn du in dem Moment was Schweres hast, eine Prüfung oder so, dann werde ich auch für dich mir Zeit nehmen und mich mit dir innerlich verbinden auch, ja. Also das wäre auch schon so eine Ausgangsform von Verheißung, von Zusage. Ich bin bei dir und ich werde zu dir stehen und egal was passiert, ich werde auch zu dir halten. Dann ist das eine kostbare Verheißung. Und da ist es natürlich unter uns Menschen so, dass unsere Zusage auch oft begrenzt ist und dass unser Einstehen füreinander auch oft an Grenzen stößt. Und da tut es mir als gläubiger Mensch gut, dass ich dann Luft schnappen kann zu unserem Herrgott, wo ich sage, ja, bei dir ist diese Zusage nicht begrenzt. Deine Liebe an uns ist bedingungslos und um die will ich mich immer wieder neu vergewissern. Ja.
Genau, das heißt also, die Worte der Bibel, oder als Wort Gottes verstanden, die unterscheiden sich dann eben von jedem anderen geschriebenen und auch gesprochenen Wort, wie Sie sagen. Ja, wenn wir jemandem eine Zusage machen, eine Verheißung in Aussicht stellen oder an jemanden denken, dann kann das auch schnell brüchig werden oder der andere fasst es vielleicht gar nicht so auf, wie wir es meinen, oder wir sind eben auch begrenzt und können das gar nicht so umsetzen. Aber das Wort Gottes heißt, es gibt ja Kraft, eben nur nicht nur inhaltlich im Sinne von Trost spenden oder ermutigen, so wie wir das auch können, sondern es heißt ja, die Worte Gottes sind mit Vollmacht ausgestattet, so wie Jesus mit Vollmacht ausgestattet ist. Das heißt, sie bewirken ja auch etwas, wenn ich mich unter ihren Schutz stelle oder ihrem Raum öffne. Aber wie geht das? Und vielleicht können wir das auch so ein bisschen heute erörtern oder entlang dieser Verheißungen, die mit Simeon, der hier im Tempel ist und das mitbekommt und der schon ganz lange auch gewartet hat.
Ja, also ich denke mir, die Geschichte heute, sie kam ja auch vorher schon im Gottesdienst vor. Ich kann nochmal kurz zusammenfassen, was da passiert. Also wie ist das Gesetz der Tora vorschreibt, wird quasi das Kind in den Tempel gebracht, nach 40 Tagen der Geburt zur Reinigung der Mutter. Und dort passiert eine Begegnung. Es passiert eine Begegnung des Simeons und er gerät gleichsam in einen Lobpreis über Gott und macht große Aussagen über dieses Jesuskind. Und er sagt im Grunde, das Volk, es wird gerettet werden. Und er sagt sogar, nun lässt du mich in Ruhe gehen, Gott, weil ich Heil gesehen habe. Also er sieht quasi in diesem Jesuskind, sieht er quasi mehr, als vordergründig tatsächlich da ist. Also vordergründig hat er sechswöchig altes Kind, Säugling. Aber auf einer Art geistlichen Ebene sieht er mehr. Und da ist es ganz interessant, was im Grunde auch über den Heiligen Geist, über die Wirkkraft Gottes ausgesagt wird. Er heißt, der Simeon ist ein Typ, der im Grunde, in guter Weise das Leben nimmt, also fromm steht dort, aber im griechischen Urtext heißt eulabes, heißt in guter Weise nimmt er das Leben an, und das macht er damals aus Gottes Hand, und er ist ein Typ, der quasi auch, wie es heißt, Gottes Geist ruht auf ihn und er lässt sich von diesem Geist anführen in den Tempel hinein. Und dieser Geist zeigt es ihm auch, dass hinter diesem Kind mehr ist, als wie nur ein Säugling, wo man drüber überlegen kann, in welche nächste Kinderkrippe muss man ihn tun, sondern es ist mehr, aber das wirkt der Heilige Geist. Und so muss ich eine These dazu setzen, wir werden nicht hinter diese Worte mit Lebendigkeit blicken können, wenn wir nicht auch dafür sagen, himmlischer Gott, beschenke mich mit deiner Führung, dass es mir mehr wird als nur Text, dass es mir mehr wird als nur Buchstaben, sondern dass es mir lebendiges Wort ist. Ja. Und da haben wir jetzt ein Beispiel, dass dieser Simeon quasi überwältigt ist und einen Lobpreis sagt. Und es heißt auch, dem Simeon wurde geoffenbart, er wird nicht sterben, bevor er den Messias des Herrn sieht. Und er merkt durch diese Begegnung, da ist jetzt ist dieser Zeitpunkt. Und mich beeindruckt die Wachheit des Simeons, auch der Hanna, die wird bezeichnet mit 84 Jahren als alte Frau, aber diese Wachheit, was ist da vor sich, ist jetzt ein kostbarer Augenblick für mein Leben und für meinen ganzen Lebensentwurf. Diese Wachheit beeindruckt mich. Ja. Da lohnt sich's anzuschauen, wie hat er das hingekriegt, sich wach zu halten, dass Gott eingreifen will, dass Gott auf Erden eingreifen will, aber dass er auch in meinem Leben eingreifen will. Und wie hat es dieser Simeon hingekriegt? Ja. Und da haben wir im Text. Das ist
eine gute Frage.
Ja, da haben wir im Text ein paar Hinweise. Es heißt, dieser Simeon ist gerecht. Also gerecht, das muss er scheinbar aus Tugend mitgebracht haben. Also ich denke daran, gerecht würde heißen, da gibt es auch andere außer mir und ich werde von meinem Egoismus lernen, zurückzutreten, um Platz zu machen, dass der andere auch zu seinem Recht kommt. In religiöser Beziehung heißt es, es gibt verschiedene Religionen, verschiedene Konfessionen und ich werde auch ein Stück weit zurücktreten und nicht nur sagen, ich zuerst lieg richtig und ihr anderen, es liegt völlig falsch. Es wird auch ein Stück weit Behutsamkeit kommen. Die Behutsamkeit steckt auch in diesem Wort Frömmigkeit, also dieses wird mit der Eigenschaft bezeichnet, der Simeon war fromm, also er ist ein Gottfürchtiger, ein das Leben fürchtender Mensch, aber nicht deswegen, weil er Angst hat, sondern er weiß um diese Vieldimensionalität des Lebens, um dieses Geheimnis des Lebens und wie ich eingangs schon gesagt habe, er ist auch einer, er kann sich deswegen wach halten, weil er quasi weil er wartend, er wartet darauf, was wird Gott als nächster Schritt machen? Was wird, also nicht weg von diesem, wo bin ich der Macher, sondern jetzt lasse ich mal schauen, was passiert denn, wenn ich es einfach um mich geschehen lasse, im Glauben gesprochen, wenn ich Gott mein Leben in die Hände gebe.
Das heißt, diese Wachheit oder auch ein gewisser jugendlicher Sinn oder ein wacher Geist, der da ist bei diesem alten Mann, dem Simeon, das heißt auch, der Glaube macht, hält mich eigentlich jung.
Also das ist jetzt schön, was Sie sagen. Ja, das freut mich jetzt. Erwarten. Es ist ja wirklich eine nette, ein netter Gegenpol. Einerseits, der Simeon und die Hanna, die auch als alte Leute geschildert werden, manchmal auch der Simeon Stück weit wie auf ein Bild gemalt, er hält das Jesuskind im Arm und Maria quasi mit der Sorge, hoffentlich lässt das nicht fallen. Also einerseits diese tattrige Seite der alten Generation und andererseits diese Frische, diese fast, wie Sie sagen, Jugendlichkeit, ja, aufgrund der Wachheit, die aber letztlich aus der Gottesbeziehung her schöpft. Ja. Also ist ein schöner, kostbarer Gegensatz, der da im Grunde aufgemacht wird, dass es letztlich auch wieder uns zeigt, es geht gar nicht darum, um das Vordergründige, wie alt bist du, wie gut bist du drauf oder so, sondern es geht das, wie lebendig ist es in dir, wie lebendig ist das Feuer in dir. Und freut mich, dass das hier so zur Sprache kommt.
Das ist doch auch ein großer Trost in Zeiten eines überbordenden Jugendkults oder auch Fitnesswahns, dem wir heute irgendwo auch gesellschaftlich frönen, dass es eben noch um eine ganz andere Geist oder eine Wachheit geht, die wir uns alle bewahren können. Das heißt also, aus Verheißungen Kraft für den Alltag zu schöpfen, wie es ja hier heute unser Thema in der Lebenshilfe ist, dann wäre das schon mal ein Baustein oder so eine Voraussetzung, eine Haltung, die man sich aneignen kann, wie Sie sagen, die Sie jetzt auch vom Simeon ablesen, der zum einen gerecht ist, also er kann auch von sich absehen. Und die Frömmigkeit, das ist vielleicht auch ein Wort, womit wir Schwierigkeiten haben heute manchmal. Und Sie beschreiben das aber auch als eine Behutsamkeit oder eine Ehrfurcht oder eine Demut haben vor, nicht nur vor Gott, ja, vor Gott, vor dem Leben, vor der Schöpfung, zu diesem aufsehen können oder wissen, dass über mir noch etwas Größeres ist, also dass ich nicht das Einzige hier bin und aus mir alles mache, sondern eine gewisse Ehrfurcht auch vor den Dingen, die mich umgeben, die ich auch nicht alle so im Griff habe.
Also genau, und auch vor dem Geheimnis des Lebens. Ja, also das hilft auch vielleicht wieder fernstehenden Menschen von der Kirche, dass es letztlich immer wieder sich bewusst machen, das Leben ist ein Geheimnis und wir haben unsere Begriffe und wir haben da unsere Zusortierung, aber letztlich ist es ein Geheimnis, vor dem man manchmal auch wirklich eine Ehrfurcht haben kann, was das alles noch beinhaltet, bis hin, dass es in ganz neue Kräfte, Energien führt, wenn man sich mit Gott verbindet, wenn man sich mit diesem Emmanuel, Gott mit uns, Gott für uns verbindet, dass plötzlich auch ein Geheimnissatz zutage kommt, der heißt, nun lässt du Herr deinen Diener, der gerne für dich Diener ist, in Frieden gehen Und plötzlich ist dieser Friede ja nochmal ein Geheimnis. Wir haben äußerlich tatsächlich keinen Frieden. Und dieser Simeon nimmt das Wort im Mund, er kann jetzt in Frieden gehen. Also wieder eine perplexe Situation. Der spricht von, er kann in Frieden gehen, obwohl äußerlich, es ist eine römische Besatzung da. Er meint es scheinbar wieder ins Geistliche gewendet. Innerlich ist so viel überwältigender Friede und so viel Liebe jetzt in ihm da durch diese Messias-Erkenntnis, dass er mit ganz viel Gelassenheit gehen kann, egal sei es jetzt in den Alltag zurück oder heimgehen, wie es im Text mir heißt, zum liebenden Vater. Also da er wächst aus diesem Geheimnis sogar eine Gelassenheit und ein Friede mit tiefen Dimensionen, ein Shalom mit tiefen Dimensionen, der mehr ist als vordergründig schweigen die Waffen oder wir können so leben und leben lassen. Plötzlich ist es ein innerliches Beschenktwerden von einer Zusage, ich halte zu dir und ich liebe dich.
Ja, also. Und das Leben ist ein Geheimnis, es lässt ja dann auch alles offen. Also man ist eigentlich nie, also wenn man in dieser gläubigen Haltung ist oder in dieser Verheißungshaltung, dann ist man ja nie in einer Sackgasse. Und das ist ja, glaube ich, auch etwas, wo viele Menschen auch Angst davor haben. Hm. Angst davor, wenn das Leben in eine Weise jetzt gegangen ist oder ich bin jetzt krank geworden oder ich bin im Altersheim, ich bin im Pflegeheim oder irgendetwas ist dann so wie abgeschlossen. Ich fühle mich vielleicht eingeschlossen und es geht nicht weiter. Aber eigentlich ist das ja hier ein Aufbruch oder eine Zusage, die sagen kann, es gibt aber noch Bewegung, es gibt aber noch auf anderem Gebiet ist noch vieles vielleicht möglich, so wie Simeon. Mhm. Aber was können wir denn tun, auch wenn wir sagen, wie Sie sagen, also ich lege meine Hand also mein Leben in deine Hände, also zu Gott gesprochen. Oder wie auch Pater Kentenich, der Gründer der Schönstattbewegung, gesagt hat, ich stelle Gott hier so eine Blankovollmacht aus. Also er darf alles tun, Herr, also was du willst, das tue. Ich unterordne mich deinem Willen unter. Bleibt ja auf dieser Restangst bestehen. Was wird Gott denn jetzt machen, wenn ich denn so offen bin, dass ich sage, ja, mach du mit meinem Leben, was du willst, weil du viel besser siehst, was jetzt vielleicht angebracht ist, dass ich dann auch offen bin für diese ganz neuen Dinge, die in meinem Leben geschehen können. Aber wie kann ich so diese vielleicht Anfangsangst überwinden, mich so zu öffnen, dass dann auch wirklich unvorhergesehene Dinge passieren, so wie vielleicht jetzt auch bei Simeon, dass ich da die Antennen wach halte.
Also ich würde gern zu diesem, was mache ich, wenn Sackgassen sind und wie gelingt es mir dann festzuhalten an diesen Verheißungen? Da ist es mir wichtig, dass wir ehrlich sein dürfen vor Gott und dass wir auch, wenn ein heftiger Schlag kommt in mein Leben und es meine Lebensplanung heftig durchkreuzt wird, dass es dann auch wirklich eine Art, diese Erschütterung auch zunächst uns aus der Bahn wirft und dass es wirklich auch uns Kräfte kostet, auch zu sagen, harre auf Gott und Herr, ich halte trotzdem an dir fest, dass uns da beutelt. Das ist eine ernstzunehmende Dimension und ein wichtiger Aspekt. Und je mehr ich sage, Herrgott, und da ist jetzt Angst in mir und ich bring dir jetzt die Angst. Oder Herrgott, da ist jetzt auch Ärger in mir und ich bring dir diesen Ärger. Und schau mir, oh, was mir wieder passiert ist, wie ich jetzt wieder eine Bauchlandung gemacht habe. Aber mit dieser Bauchlandung komme ich zu dir. Dann hilft diese Ehrlichkeit zwischen dem Absoluten, dem Unendlichen, meinem Herrn und mir, hilft dann wieder ein Stück weit weiter. So, das heißt, diese Ehrlichkeit, die kommt dann noch dazu und dass man sagt, Herr, momentan erlebe ich dich nicht, dass du für mich da bist. Und interessant ist aber, da freue ich mich wieder über diese Vorbilder, die uns im Glauben oft zur Seite gestellt werden, die schon durchgingen durch dieses Jammertal auch, die dann hinterher sagen, im Nachhinein kann ich sagen, dass er immer da war. Ja? Also so ähnlich wie bei der Maria, bei der Mutter des Herrn am heutigen Tag, ja, wo sie ja auch eine Ankündigung bekommt, ja, also dieser Sohn, es werden viele aufgerichtet, es werden aber auch viele zu Fall gekommen. Und für dich, Maria, es wird für dich harter Tobak sein, es wird für dich dieser Weg, wo er ein Zeichen wird, dass dem widersprochen wird, also da wird die Kreuzigung gemeint, dass dein Sohn sogar gekreuzigt wird, das wird dir wie ein Schwert durch die Seele dringen. Und da ist es aber wichtig zu sagen, auch ein Anknüpfungspunkt, dass wir dieses Vorbild von Maria haben. Maria, was hast du da nicht alles durchgemacht? Und ich schaue jetzt in meiner Not auf dich, die du durch das durchgegangen bist, mit Gott an der Seite. Und daraus hole ich mir Kraft für meine derzeitige Situation, Notlage. Und vielleicht gelingt es mir dann wieder, dass die Verheißung, Gott, du bist ja da für mich, du bleibst immer bei mir, dass die dann wieder griffiger wird. Ja? Und da meine ich das, was ich eingangs gesagt habe, dieses, du bist da für mich von der Seite des unendlichen, liebenden Gottes, löst auf unserer Seite, auf unserer irdischen, menschlichen Seite die Bitte aus, Herr, bleib bei uns. Ja? Also ich muss da immer an diesen Retter denken, der da in der riesen Dingschachthöhle diesen Schwerverletzten rausgeholt hat, und er war auch Christ, ich habe das auch irgendwo in, glaube hier in Radio Horeb oder wo gehört, dass er gesagt hat, er ist alleine mit diesen Schwerverletzten in dieser tiefen, in diesem Schacht, in diesem verschüttet unten drin gehockt, und er konnte eigentlich nur noch beten, Herr, bleib da. Ja, also dieser Notruf, dieser Schrei zu Gott, Herr, bleib da. Dieser war eben noch möglich, und vielleicht hat sich der dann in eine griffigere Formel verwandelt, und ich irgendwo spüre ich auch im Nachhinein, dass er tatsächlich da war. Darum ist es wichtig, Frau Engert und liebe Zuhörer, dass wir uns gegenseitig viel erzählen, wo Gott wir dann doch im Nachhinein, wo wir ihn im Nachhinein als da erlebt haben, und dafür uns viel erzählen, da habe ich ihn eigentlich schon im Nachhinein als wirkmächtig anwesend erlebt. Und da möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und auch Hörer, einladen, dass Sie uns nachher noch auch berichten, wo haben Sie erfüllte Verheißungen erlebt, wo haben Sie das erlebt, dass Sie auch vielleicht nach einer Bauchlandung heraus doch wieder sich mit Gottes Kraft aufrappeln konnten. Ja? Wäre ich interessiert. Mhm.
Also auch da diese Wachsamkeit zu haben, oder das wäre auch wichtig, um das überhaupt umzusetzen im Alltag, was wir jetzt hier so von Simeon hören. Wo begegnet mir Gott? Dafür muss ich ja auch erstmal ein offenes Ohr haben, also die Spuren Gottes in meinem Leben zu erkennen. Das kann ich ja meistens nur im Nachhinein. Das zum einen, das gebe ich gleich auch weiter an die Hörer, diese Frage. Zum anderen noch, was Sie natürlich jetzt gerade angesprochen haben, Herr Stegfellner. Das ist ja auch dieser ungeheuerliche Spannungsbogen, in der Simeon diese Verheißung ausspricht. Er ist völlig ergriffen, er ist sehr beglückt. Er sagt, ja, meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Also er sieht, also er redet hier auch prophetisch. Andererseits sagt er dann auch, also dann endet diese Verheißung auch damit, dass, also sagt, ein Schwert wird durch deine Seele dringen, Maria. Da sind wir ja, da ist alles dabei, da ist eben auch schon eine große Leidensankündigung, und so ist es ja auch im eigenen Leben, dass wir vielleicht mit gewissen Spannungen gar nicht umgehen können, dass wir diese eine Verheißung haben, diesen Zuspruch Gottes, aber in unserem Leben oder jetzt und hier und heute spüren, das ist aber alles gar nicht so. Also wie kann ich meinen Blick öffnen, wie kann ich mich öffnen, wenn ich vielleicht einfach, ja, mich selber auch eingeschränkt habe oder feststecke in einer gewissen Haltung, und aus der ich gar nicht herauskomme.
Satz, das ist jetzt ein Paulus-Satz, aber der passt hier ganz gut dazu. Gott legt sein Heil in unsere schwachen Hände, und das ist letztlich gut, dass wir da schwache Hände haben. Dann wird immer wieder deutlich, dass nicht wir das Heil wirken, sondern dass es er tun muss. Also im Grunde könnte jedes Knappern an einem schweren Schlag auch immer wieder hilfreich sein, dass wir es aus eigener Kraft, aus eigenem Rödeln nicht packen, sondern es braucht immer wieder dieses letztlich, Herr, jetzt bist du dran, jetzt musst du machen, ich kann nicht mehr, ich gebe dir jetzt meine Ohnmacht in die Hände, jetzt bist wieder du dran. Und das ist eigentlich, da leuchtet das Evangelium in so Situationen, dass wir im Grunde zurücktreten und sagen, also gut, jetzt, da musst du sorgen. Und das ist dann ein heilsamer, ein kostbarer Moment, wenn uns das gelingt, diese, wie Sie sagen, Blankovollmacht, dieses zu sagen, Herr, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt bist du dran, mach bitte du. Von meiner Seite habe ich es getan. Und dann ist das Verblüffende, dass es wieder weitergeht und dass wir viele Bibliotheken vollschreiben könnten, wo Menschen sagen, viele Votivtafeln aufhängen können, wo Menschen sagen, und da hat dann Gott in meinem Leben eingegriffen.
In diesem Sinne, ich bin im Gespräch mit Klaus Stegfellner, er ist Diplom-Theologe, Gestalttherapeut, Heilpraktiker für Psychotherapie in eigener Praxis tätig. Wir sprechen über Verheißungen und wie kann man aus Verheißungen Kraft für den Alltag schöpfen. Ja, und da sind wir jetzt, glaube ich, beide gespannt, was Sie auch dazu sagen, wo Sie vielleicht auch schon mal die Spuren Gottes in Ihrem Leben entdeckt haben, wo Sie aus einer Verheißung, aus einer biblischen Verheißung wirklich Kraft geschöpft haben für eine schwierige Situation. Ja, man könnte Bibliotheken vollschreiben, sagen Sie, Herr Stegfellner. Das tun wir vielleicht zu wenig. Vielleicht tauschen wir uns auch viel zu wenig darüber aus, wo wir das Gefühl haben, ja, hier ist etwas ganz Wunderbares passiert. Oft ist das natürlich etwas ganz Persönliches, aber ich will Sie ermutigen, ja, uns das ein oder andere vielleicht zu sagen, es in die Runde zu geben. Jetzt hier ist die Hörernummer für Sie freigeschaltet. Das ist nämlich die 089, unter der Sie uns erreichen. Und dann die Hörernummer, die 517-008-008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann eben 895-17-008-008. Das Hörertelefon ist für Sie freigeschaltet. Sie landen natürlich hier nicht gleich in der Sendung, keine Sorge, sondern erst wird Ihre Frage entgegengenommen und dann kommen Sie auf Sendung. Also keine Angst davor, gleich hier hineinzuplatzen, das nicht. Und wir dürfen jetzt auch noch erst ein paar Takte Musik hören. Herr Stegfellner hat ein Lied mitgebracht. Da sind wir jetzt gespannt und danach geht's hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Da wird also auch das Licht Christi besungen, gelobt. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Mein Name ist Anjuta Engert, ich bin im Gespräch mit Klaus Stegfellner. Er ist Diplom-Theologe, Gestalttherapeut, Heilpraktiker für Psychotherapie in eigener Praxis tätig in München und auch hier zu Gast im Studio. Und wir sprechen über die Verheißungen. Wie können Verheißungen wie die heutige, die Verheißung des Simeon heute an Lichtmess, wir können solche Verheißungen auch für uns, das können wir für uns daraus schöpfen, Kraft für den Alltag daraus schöpfen, dass auch wir angesprochen sind von diesen biblischen Verheißungen, dass auch dieser Tag heute eben nicht nur so ein normaler Werktag ist, an uns vorbeirauscht, sondern dass wir das vielleicht darauf achten, das wahrnehmen und daraus auch einen Feiertag machen können. Ich darf jetzt den ersten Hörer, der uns hier erreicht hat, begrüßen aus Mönchengladbach. Das ist Herr Schröttke. Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, danke, dass ich was dazu sagen darf. Guten Tag auch.
Guten Tag, hallo.
Das Thema ist ja etwas, was mich von Kindheit an mit sozusagen begleitet hat, weil ich nie so ganz einsehen konnte, warum denn die Weihnachtszeit nicht mehr bis Lichtmess geht. Ich habe aber als Kind nicht so richtig begriffen, welche Dramatik das hat im Zusammenhang. Und jetzt mit Ihrem Thema ist mir eine ganze Kaskade von Gedanken gekommen. Ich will nur ein paar mal aufgreifen. Ja, und dann am Schluss, dann erzähle ich Ihnen auch gerne, inwieweit mir das geholfen hat, sozusagen den Glauben zu bewahren in einem bestimmten Moment. Ja. Also das eine ist, die Verheißung Gottes besteht ja seit Anbeginn der Zeit. Schon als Adam verbannt wird aus dem Paradies, kommt dieses, ich kann das nicht tragen, deine Strafe ist zu groß. Nachher ja auch bei Abel. Und da kommt schon die Verheißung, dass er selber dann, ich kann den Wortwahl jetzt Ihnen nicht geben, weil ich nicht mehr die Bibel aufgeschlagen habe, dass er selber ja dann dafür sorgen wird, dass das von ihnen genommen wird. Später wird es ja verdeutlicht, dass eben aus dem Volke Israel einer kommen wird, ein Nachkomme Daniels, dann eben die Jungfrau wird ein Kind gebären und so. Das sind ja alles schon Verheißungen an ein Volk, das Gott sich wieder gesucht hat. In dem Sinne, dass dieses Volk ja sozusagen auch die Gottesferne ertragen lernen musste, indem es nicht mehr das Gottesbewusstsein hatte. Ich gehe jetzt mal in die Urzeit zurück. Und dann sozusagen immer so einzelexemplarische, wie sie in der Bibel stehen, Gottessuchende, Noah und so, und dann nachher auch Elia oder so, für Aufgaben betraut werden. Und in dieser Folge sehe ich die Propheten, eben Hanna und Simeon. Und ich habe auch drüber nachgedacht, Hanna, eine Frau, wo man doch da damals alles patriarchalisch und Männerdomäne war, welche Ausgewogenheit Gott da schon gesehen hat. Und die Nachfolge des Propheten, das ist wieder Elia oder Eliseus, der Prophetenschüler, wird allein, dass er dann dem Worte der Propheten festhält, zum Propheten, indem er das weiterreichen kann. Das sehe ich da drin. Und diese Beständigkeit sehe ich auch im Simeon. Und diese Gewaltigkeit mit seinem, ich sag mal, das ist ja ein Auszug aus seinem gesamten Lebensweg. Und dieses Vertrauen in Frieden scheiden habe ich immer auf das Sterben hingesehen, weil er ja schon so alt ist. Dieses Vertrauen haben, sterben zu können, sterben zu dürfen und nicht aus der Hand Gottes zu fallen, obwohl es in einem Psalm haben, die Toten Unterfeld preisen dich nicht. Also die sind ja fern von allem, weil sie ja noch nicht diese Erlösung haben. Wir sehen ja alles in der Rückschau, sag ich mal. Gut, und ja, trotzdem wird es uns schwer zu
darf
glauben.
Darf ich kurz einhaken? Sie haben, ja, meinem, das mich würde noch interessieren, wie Sie selber in Ihrem Leben dann entdecken durften, ob Sie da was sagen möchten?
Ich Ihnen jetzt so. Ich bin dann, ich wollte eigentlich in Entwicklungshilfe gehen und da sagte mir ein Missionar, da muss man wissen, was danach kommt. Nicht, dass man in so ein Loch fällt und dann weiß man nicht, was weiterkommt. Als Handwerker habe ich gedacht, gut, machst du Abitur, kannst nachher studieren oder was, kannst dann weitergucken. Hab mir den kirchlichen Weg gesucht, ein Seminar drin gewesen, hab den ein bisschen aus Problemen rausgeholfen, will ich nicht detaillieren, das ist sehr speziell gewesen. Da hat sich der Direktor gewundert, warum ich nicht in das Haus dann gekommen bin. Bin im anderen gewesen, war auch verrottet, ist auch geschlossen inzwischen. Aber der eigentliche Glaubenszweifel neben all diesen Verwerflichkeiten war, dass ich mich in der Philosophie mit Descartes nicht anfreunden konnte, cogito ergo sum. Also das ist im Grunde genommen Quatsch, wenn ich alles in Frage stelle, kann ich mich in Frage stellen, egal was, selbst meine Wahrnehmung und auch mein Denken kann Illusion sein. Und das war eine Dramatik außerordentlicher Art, dass ich von allem weggegangen bin und nur ganz praktisch für mich gelebt habe. Also ich habe dann lieber versucht, die kleinen Brüder für sich zu leben. Bin in die Messe gegangen, das habe ich immer gesagt, Herr, egal was passiert von dir, lasse ich nicht. Egal was da, heute gibt es ja diesen hysterisch-kritischen Exegese, sage ich jetzt mal so.
Da hab ich gesagt, wenn ich da nicht kurz unterbrechen darf, schön, dass Sie sagen konnten, egal was passiert, ich lasse nicht von dir. Also danke für dieses Zeugnis, das Sie hier heute Vormittag reinbringen. Das ist wirklich sehr kostbar, was Sie gerade sagen. Sie haben viele Widrigkeiten erlebt und trotzdem konnten Sie sagen, egal was passiert von dir, lasse ich nicht. Also schön, wunderbar.
Also auch diese Beständigkeit, von der Sie auch, Herr Schrottke, gesprochen haben, was Sie fasziniert auch an diesem Simeon, der ja eigentlich mit diesem Ausspruch, den er hier an seinem Lebensende tut, also das, meine Augen haben das Heil gesehen, vielleicht sein ganzes Leben hier auch zusammenfasst oder alles gipfelt in dieser Aussage und in diesem Warten und jetzt ist es erfüllt. Ja, das ist sehr kostbar. Vielen Dank für diesen ganzen Abriss, Herr Schrottke.
Dankeschön, ja.
Mönchengladbach.
Und Sie haben mich auch auf noch einen wichtigen Gedanken gebracht, liebe Hörer. Und zwar haben Sie gesagt, dass es ja schon über so viele, sogar wie in den Genesis schon grundgelegt ist, dass man tatsächlich sagen kann, Gott bietet immer wieder seinen Bund den Menschen an, durch die ganzen Jahrhunderte hindurch, immer wieder, glaubt mir, ich will mit euch gehen und ich will mit euch sein und ich werde mit euch sein und halte dich da an mir fest. Und das haben Sie nochmal auch unterstrichen und dafür Dankeschön.
Also auch dieses Alte Testament, also ein ganzes Kompendium an Lebensgeschichten, wo Menschen immer wieder straucheln oder wo das Volk einfach abfällt, untreu wird und Gott immer wieder neu diesen Bund oder diese Treue anbietet oder immer wieder einen Weg da hinaus führt.
Ja.
Ja, eigentlich, da kann man wahrscheinlich vieles auch selber für sich nochmal erkennen oder draus schöpfen. Aber bleiben wir dabei nicht stehen. Wir gehen weiter nach München. Da bin ich jetzt verbunden mit Herrn Zottmann, den ich hier in der Sendung begrüßen darf. Guten Morgen.
Ja, grüß Gott. Mein Name ist Susi Zottmann. Ja. Ich bin schon 92 Jahre alt und mit 17 Jahren musste ich noch in den Zweiten Weltkrieg nach Russland. Und dort habe ich Wunder erlebt, und habe damit festgestellt, wie sehr wir in Gottes Hand sind. Ein Beispiel. Wir waren in Ruhestellung und dann hat es geheißen, ich muss sofort zum Spieß. Und der hat dann zu mir gesagt, wenn Sie in 10 Minuten fertig sind, dann können Sie in Urlaub fahren. Ich war einer von 300 Kameraden. Ich habe nie etwas Besonderes getan. Ich habe nicht, das nicht begreifen können. Gut, dann bin ich in Urlaub gefahren und als ich zurückkam, waren alle meine Kameraden tot. Hm. Sie waren in Russland in einen sandigen Boden eingegraben, haben sie sich eingegraben. Die russischen Panzer kamen und haben alle zerdrückt. Ich kann nur sagen, ich, wenn einer Gott von ganzem Herzen lieb hat und seine Gebote hält, ich war Ministrant viele Jahre und ich wurde von den Nazis verfolgt und habe aber Gott immer die Treue gehalten und er hat mich nie fallen gelassen. Ein Beispiel, ein Wunder, ich als Einziger, ich kam raus, wäre ich tot gewesen. Mhm. Und so habe ich noch mehrere von diesen wunderbaren Erlebnissen gehabt, sodass ich weiß, wer Gott lieb hat und wer ihm die Treue hält, da ist er sicher in Gottes Hand. Er kann durchs Leben gehen, mhm, ohne Furcht, ohne Angst. Gott ist immer bei ihm.
Danke für Ihr Zeugnis. Mit 92 Jahren, da sind Sie ja auch ein Simeon-Typ. Vielen Dank, dass Sie das heute uns reingebracht haben, dass Sie wirklich da bestimmt auch durch viel Not gegangen sind, wenn Sie selber im Krieg noch sein mussten, aber dass Sie heute sagen können, Sie haben da auch Wunder für sich persönlich erleben können. Dankeschön für dieses Zeugnis hier am Radio. Danke.
Alles Gute Ihnen, Herr Zottmann. Ja, das ist doch wirklich, ja, auch etwas Großes.
Also vielleicht möchte ich hier noch kurz was sagen, so in die Runde. Es ist natürlich so, wenn man für sich selber merkt, man erlebt Bewahrung und ein Haus weiter ist keine Bewahrung vorhanden, dann ist es mir immer persönlich wichtig zu sagen, es ist letztlich ein Geheimnis, wo Verschonung auch passiert. Es ist in Gottes Hand und wir wissen letztlich nicht. Es kann auch sein, dass fromme Menschen und tiefgläubige Menschen plötzlich sehr früh gehen müssen, aber es ist dann trotzdem so, dass man sagt, Herr, und trotzdem will ich daran festhalten, dass daraus für dich noch, von dir her noch, dein Plan auch noch verwirklicht wird und dass auch Heilsplan damit und Heilsgeschichte weitergeschrieben wird, auch wenn dieser Mensch jetzt oft schon beispielsweise sehr früh gehen muss oder obwohl er tief fromm war, gehen muss. Ja, also da ist es immer wichtig, dass wir sagen, wir stehen vor diesem Geheimnis Gottes, da ist wieder diese Ehrfurcht auch, wo wir nicht wissen, warum macht er manches so und warum macht er manches so.
Da gibt es sicher viele Menschen, die sogar schon mal erfahren haben, dass sie vielleicht durch eine Ablenkung, durch irgendetwas irgendwo nicht hingegangen sind oder später erst an einen Ort gekommen sind, wo sich ein Unfall ereignet hat oder was, wo sie dann im Nachhinein denken, oh, wenn ich das oder das dazwischen gekommen wäre, dann wäre ich vermutlich da verwickelt gewesen oder hätte vielleicht mein Leben gelassen. Den einen mag das vielleicht auch ermutigen, aufmuntern und sagen, ja, da ist wirklich was passiert, aber ein anderer kann natürlich auch daran zerbrechen, wenn er sieht, oh, meine ganzen Kameraden sind jetzt hier gestorben und ich nicht. Also, das muss man ja auch erstmal aushalten. Mhm. Gut, dann kommt aber noch ein Anrufer aus Trier. Ich darf Sie hier ganz herzlich begrüßen.
Ja, guten Morgen. Guten Morgen.
Hallo.
Ja, schön, hallo.
Sie hören wir.
Ja, was mir, die Sendung gefällt mir sehr, also wie Sie da so wunderbar über Simeon und Hannah sprechen, das und die Darstellung des Herrn. Und was mir aufgefallen ist, obwohl Jesus Sohn Gottes ist, auch wie jedes andere Kind, also wie wir alle, und Maria und Josef opfern das Kind, ja. Und da habe ich mir gedacht, ja, alle Eltern sollen ihre Kinder Gott aufopfern. Ja, mhm. Gott als Opfer darbringen. Dann sind die geschützt, dann haben die eine Sicherheit im Leben, ja, weil die Eltern haben große Verantwortung für die Kinder. So, das ist eine Sache. Und zweitens wollte ich noch von meinem Erlebnis sprechen mit Jesus. Und zwar habe ich nach der Heiligen Messe unter einem großen Kreuz, also in einer schönen Krypta, gebetet. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, wenn ich jetzt rausgehe, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich wusste es wirklich nicht. Also das ist mir noch nie passiert. Und ich war so ziemlich nachdenklich geworden. Ich habe gesagt, Jesus, was soll ich jetzt machen? Ich weiß wirklich nicht, wenn ich jetzt wieder nach Hause gehe, was ich machen soll. Und dann hörte ich die Stimme, du musst dich mir aufs Neue weihen. Und ich war sehr erstaunt, also dass Jesus jetzt zu mir spricht, und dann war wieder alles gut. Ich habe mit meinen Worten mich Jesus wieder, mein Leben wieder geweiht. Und dann habe ich die Sicherheit gehabt, ja, es ist wieder alles in Ordnung. Und so habe ich nachhinein sehr darüber nachgedacht, was das zu bedeuten soll. Gott will und Jesus will, dass wir mit ihm sprechen, dass wir, er kommt uns so nah, ja, er gibt uns sogar Antwort, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir vom ganzen Herzen für ihn leben wollen. Ja, das ist so meine Erfahrung. Ja.
Dankeschön, und dass Sie das sagen. Ich würde gern was dazu sagen zu Ihnen. Gerne. Und zwar wichtig ist es, dass man merkt, dieses Wort weihen, Sie haben es dann auch gesagt, also im Grunde auch dieses Leben wieder Gott neu in die Hände geben, dann ist es verständlicher, dass es heißt, Gott, ich möchte wieder das Leben dir in die Hände geben. Und im Kern heißt es auch nochmal, ich möchte diese Kommunikation mit dir wieder vertiefen. Ich möchte die Beziehung zu dir wieder vertiefen. Und dann ist es auch so, dass Ihnen das möglich war, wie Sie berichten, dass Sie dann wieder gestärkt heraus Ihren Lebensweg weitergehen konnten. Und das Eingangs, was Sie gesagt haben, dass man Kinder auch, Sie sagten einen etwas älteren Begriff, aufopfern, da ist letztlich auch gemeint, dieses ein Kind in die Hände Gottes geben, letztlich das Kind unter den Segen Gottes stellen. Da meine ich auch, dass die Eltern da ihrem Kind viel Gutes tun, wenn man wirklich Gott bittet, Herr, bitte segne mein Kind, bitte halt du schützend deine Hand über meine Kinder, über meine Familie, und es steht letztlich unser Leben in deiner Hand, dass wir da im richtigen Lot sind, in der richtigen Beziehung zum Gesamtleben und zum Schöpfer der Welt auch. Dankeschön.
Ja, danke Ihnen für Ihren Anruf und für dieses Erlebnis, was Sie uns geschildert haben, oder auch noch, was Sie einfach dazu noch gesagt haben und beigetragen haben. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Und weiter geht es nach München. Und da bin ich jetzt mit Frau Babel verbunden. Ich grüße Sie.
Grüß Gott, Frau Schinger-Babel.
Das ist gut.
München. Ja, ich wollte mich erst einmal bedanken für Ihre guten Sendungen. Das ist wunderbar, was Sie da bringen, ja, und es hilft auch vielen Leuten. Ja, ich möchte jetzt nur ganz kurz von mir erzählen, das war vor 5 Jahren, und ich war schon ein Notfall im Krankenhaus, mir war der Fuß aufgegangen, sehr schwer, war kurz davor, bin also kurz davor bewahrt blind, dass mir der Fuß bis zur Knie abgenommen wird. Aber das war dann nicht, und das ist alles unter Gebet geschehen. Und dann bin ich aufgewacht eines Tages morgens nach dem Frühstück, und dann kommt vom Fernseher, ja, also du musst jetzt durch die Wüste gehen, und wenn du mit Gott gehst, dann wird es leichter. Ich habe gewusst, jetzt war ich gemeint, ja. Ich habe es einfach gewusst. Und dann habe ich erst einmal umgedreht und habe geweint. Und dann 3 Tage später hatte ich furchtbare Bauchschmerzen abends, und die vergingen nicht. Und dann musste ich also zum Röntgen. Dann haben die festgestellt, dass ich also 2 Löcher am Enddarm hatte und perforiert. Es musste eine Notoperation gewesen werden. Und der Bauch ging dann auch nicht zu danach, dann war ich monatelang im Krankenhaus, und es waren ungefähr so 10 Operationen und x Bluttransfusionen etc. Und einmal bin ich reanimiert. Hallo?
Ja, wir hören.
Ja, wir hören Sie noch.
Und dann habe ich notoperiert worden, ganz kurz. Und dann habe ich alles Gott übergeben. Und dann habe ich gesagt, so Herr, es ist mir alles über den Kopf geschwappt. Dann habe ich gesagt, so Herr, jetzt bist du dran. Ich kann nicht mehr. Ich habe immer im Krankenhaus ein Loblied gesungen. Lobe den Herrn meine Seele. Denn er hat dir viel Gutes getan. Vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das habe ich gesungen. Und dann, wie ich raus bin, und die Ärzte und die Pfleger haben sich immer gewundert, warum ich so ruhig in die Operationen gegangen bin.
Schön. Danke, also dass Sie das uns so hier reinbringen in die Sendung. Danke, dass Sie da auch dieses Zeugnis sagen, dass Sie sogar Lobpreislieder singen konnten, auch in dieser bedrohlichen Situation. Vielen Dank. Ja, einen guten Tag.
Alle Achtung, ja. Alles Gute Ihnen, Frau Babel. Und
also
nach München.
Ich würde gern noch was sagen, dass man ja im Grunde, was wir bis jetzt gemacht haben, einerseits haben wir gesagt, ja, wir haben diese Verheißungen, wir haben die Zusagen Gottes. Andererseits haben wir uns Menschen, die uns in der Zuversicht oft als verschüttet erleben. Und wiederum andererseits haben wir die Vorbilder, die uns dazu einladen, wie hier auch die Hörerinnen, wach zu sein für das, was Gott eigentlich tun will. Ja? Und da haben wir doch auch aus dem heutigen Text noch ein paar Punkte, die sage ich noch kurz. Ja, wir sehen.
Ich unterbreche Sie da noch mal kurz, weil wir haben noch eine Hörerin, die war vorhin schon, hat schon mal gewartet. Und dann ist aber die Leitung zusammengebrochen. Jetzt frage ich doch noch mal nach, Frau Fechner.
Ja, ich bin noch da.
Ja, gut.
Schön, wunderbar. Also bitte, jetzt dürfen Sie sprechen.
Ja, hallo, hier ist Fechner. Also es ist mir ein Anliegen, ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen vor einer halben Stunde und habe eingeschaltet zu dieser Sendung. Ich bin 62 Jahre, habe 4 Kinder, die Ehe ist immer noch 33 Jahre, bin ja verheiratet. Ich habe sehr, sehr, sehr viel erleben müssen. Und wenn ich mich nicht an den Zusagen, was Gott und Jesus uns gegeben hat und Maria festgemacht hätte, oh Gott, wer weiß, wo ich wäre jetzt, Psychiatrie oder sonst was. Also meine Kinder waren alle schon kurz vorm Tod, lauter Unfälle. Der Mann hat sein Leben gelebt, Scheidung eingereicht. Und ich mache mich so fest und ich kann es nur allen sagen, das gibt mir so eine Stärke, so eine Gnade. Das kann kein Psychologe eingeben, da kann man zwar über die Probleme reden, ne? Aber das ist einfach ein Geschenk. Und ich gehe in die Kirche nicht wegen die Leute, ich gehe in die Kirche und lass mich beschenken. Und eigentlich ging mein großes Problem in der Ehe los, wo Gott mein Herz wieder geöffnet hat. Also ich war so, mein Herz war Stein, weil ich immer gelächelt habe und alles nur funktioniert habe. Aber das war nicht ich. Und ja, ich komme durch Gott, durch Jesus zu mir selber in meine Stärke, weil er will ja auch, dass wir unsere Talente entwickeln. Und ich habe viele Talente. Und ich passe auch nicht mehr für jeden Mensch, ja. Also ich bin ehrlich, autark. Aber was ich sagen will, ist mit diesen Verheißungen, das stimmt, macht euch keine Sorgen. Und wenn es mir schlecht geht, dann bin ich wieder in meinem eigenen Ich. Ach, warum meine Kinder, ja. Und letzten Endes musste ich sogar meine 18-jährige Tochter loslassen. Ich habe meinen Mann gebeten, letztes Jahr, bitte. Sie hat mit Drogen angefangen, ich habe sie mit Drogen, ich habe keinen Einfluss mehr gehabt. Mein Mann hat ja Geld gegeben, da konnte sie noch abhauen. Aber ich mache mich an Jesus fest und ich bete für sie. Und es wird, er sagt ja immer, wenn es noch nicht zu Ende ist, dann es gibt ein gutes Ende. Und ich mache mich so fest und es gibt mir so viel Kraft, kann ich nur sagen.
Dankeschön, ja. Danke für Ihr Zeugnis. Ja. Danke, dass Sie so im Glauben gehen können auch. Und Sie haben auch was Wichtiges gesagt, dass dadurch auch, wenn man im Glauben geht, auch ein Stück weit noch die eigene Persönlichkeit noch besser zu deutlich wird, das, was eigentlich Gott in einen hineingelegt hat, noch deutlich wird und dass auch dort das Unbequeme auch nochmal für andere unbequem sein mag auch, ja. Also auch ein Zeichen, dem widersprochen wird, aber Danke, dass Sie Ihre Zuversicht hereingebracht haben, obwohl es familiär dann oft schwierig ist, aber dass Sie es können, dass es Ihnen möglich sein darf, immer wieder sich da neu auf Gott auszurichten. Ja, Gottes Segen Ihrer Familie, Ihrer Tochter, alles Gute auch.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich danke Ihnen, Frau Fechner, das musste auch wirklich noch sein, dass Sie hier noch auch Ihr Zeugnis zur Sprache kam, kurz vor Ende unserer Sendung hier. Aber das ist natürlich auch vielleicht was ganz Schwieriges, also so viele herbe Schicksalsschläge dann einstecken zu müssen. Herr Stegfellner, vielleicht die Frage auch an Sie noch, wenn wir eben auch jetzt Gott diese Blankovollmacht ausstellen oder versuchen, in diesen Verheißungen zu leben. Wie halten wir es dann in dieser Spannung aus? Es scheint ja nicht gut zu sein, wenn ich jeden Tag vom Schlimmsten ausgehen muss, was alles noch mit meinen Kindern vielleicht passieren kann. Oder ja, das ist ja wohl auch eins der schlimmsten Dinge, wenn man sie gehen lassen muss oder wenn man sie auf völligen Abwegen sieht oder wenn einfach schlimme Unfälle passieren und durch müssen wir ja da doch. Da können wir auch wirklich den Glauben manchmal verlieren.
Naja, ich denke mir, dass es so ist, nur für heute zu leben, ist da ein guter Tipp vom Johannes den 23. Er hat so einen Dekalog der Liebe, wo er sagt, nur für heute will ich meinen Tag meistern, dass ich auf das Heute schaue und dass ich dann für heute würdige und wertschätze, was da alles Gutes da ist. Und wie es morgen ist, das gebe ich in Gottes Hand, aber ich bitte um die Kraft für den heutigen Tag. Ich versuche dankbar zu sehen, was heute noch Gutes da ist an diesem Tag. Ich mache im Tagesrückblick abends vielleicht eine Rückschau und finde vielleicht 5 Dinge, die doch gut waren an meinem Tag, dass ich mich sehr in der Gegenwart verankere und was dann vielleicht in den nächsten Tagen sein wird, da sage ich, Herr, das wirst du dann schon, dafür wirst du dann schon sorgen. Freilich dürfen wir planen, das ist die eine Seite, und andererseits uns aber auch nicht von Möglichkeiten verrückt machen. Und drum sagt Jesus auch in der Bergpredigt, sorgt euch nicht für morgen im Sinne von macht euch nicht verrückt, sondern schaut, bleibt in der Gegenwart. Und die Gegenwart ist, dass der Herr heute da ist und dass da schon das Leben reich ist, wenn ich dieses Geheimnis des gegenwärtigen Gottes auffalten darf und mich dafür öffne, dann ist schon viel Reichtum jetzt im Moment da auch. Ja.
Das ist sicherlich auch ein ganz weiser Hinweis, eben nur das Heute und Hier und Jetzt in den Blick zu nehmen und sich auf das zu konzentrieren, was auch alles Gutes da ist.
Ja, ich hätte noch was auf Lager. Wie viel Zeit haben wir noch?
Sie wollten noch was sagen, bitte. Ja. Zum Abschluss, dass Sie wollten noch auf andere Verheißungen
eingehen. Ja, also was ich so auf meinem Zettel habe, ist so, mich beeindruckt an dieser Geschichte, dass die Eltern von dem Kind Jesu das tun, was der nächstmögliche Schritt ist. Also der nächstmögliche Schritt ist, als fromme jüdische Leute den Sohn in den Tempel zu bringen. Das ist auch für uns. So kann unser nächstmöglicher Schritt zunächst gefragt sein, wenn wir überlegen, was kann ich für Gott tun, wie kann ich mich wach halten, der nächstmögliche Schritt. Das andere ist, ich halte mich wach für Begegnungen, dass Begegnungen nicht irgendwelche Begegnungen sind, sondern warum schickt mir der Herrgott jetzt genau den, warum passiert mir jetzt gerade diese Begegnung, ob ich da vielleicht auch einen Anruf entdecken kann und vielleicht hat mir diese Begegnung auch was zu sagen, wo Gott mir was sagen will. Und der andere Aspekt ist noch, Gott und in dieser Geschichte begegnet dem Simeon im ganz Kleinen das ganz Große. Kann auch ein Hinweis sein für uns, nach Erlebnissen, Erfahrungen mit Gott suchen. Oft ist es im Kleinen, wo sich Großartiges zeigt. Oft geht es gar nicht darum, dass wir ein Haufen Leute sind, sondern oft kann es oft sein, wenn 3, 4 Leute, wo 2 oder 3 zusammen sind, dass man von der Gegenwart Gottes so überwältigt ist, also dass man im Kleinen das Großartige zu suchen beginnt. Ja, das waren so ein paar Punkte. Naja, eins habe ich noch. mich beeindruckt noch von Joanna und Simeon heißt es, und sie hielten sich viel im Tempel auf. Also das wäre auch eine Anregung, wo ist mein Ruheort, wo ist mein Platz, wo des Rückzugs, gibt es eine Hauskapelle, gibt es eine Gebetsecke, wo ich mich immer wieder zurückziehen kann, um mich von Gott stärken zu lassen, um mich von Gott wach machen zu lassen, um mich letztlich neu von ihm hinaus senden zu lassen, hier auf Erden für sein Werk. Soweit war das mein Beitrag für die Sendung heute. Und vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, liebe Frau Engert. Und viele Grüße in den Schwarzwald auch.
Ja, ja, vielen Dank. Der Dank geht natürlich vor allem an Sie, dass Sie sich heute hier auf den Weg gemacht haben. Und ja, das darf ich auch sagen, mit einer starken Sehbehinderung ist das auch ein Handicap, die Sie haben. Und trotzdem haben Sie das alles so gut gemeistert. Vielen Dank für das viele Gute.
Ja, genau. Also ich schreibe mir das immer groß auf einen Zettel auf im Vorfeld. Und dann habe ich so, memoriere ich es mir auch gut, merke ich es mir gut. Und dann lasse ich mich überraschen, was die Hörer so bringen.
Eben, und dann haben Sie Ihren Sinn dafür schon geschult, ja, einfach, weil es sonst gar nicht anders geht. Ja. Und das darf ich nochmal zusammenfassen. Ja, also, dass wir vielleicht wirklich immer nur den nächstmöglichen Schritt sehen, dass wir wach sind für Begegnungen, wie Sie sagen, im ganz Kleinen das ganz Große erwarten, dass wir nicht immer meinen, es muss etwas Großartiges sein und was wir tun und bewegen müssen oder die großartigen Dinge, die vielleicht gar nicht in unseren Alltag passen. Nein, das Großartige kann auch im ganz Kleinen passieren. Vielen Dank, Herr Stegfellner, dass Sie heute zu Gast waren. Heute mit dem Thema aus Verheißungen Kraft für den Alltag schöpfen. Und genau, dass Sie uns einfach hier auch Ihre reichen Erfahrungen auch als Gestalttherapeut, als Heilpraktiker für Psychotherapie mitgegeben haben und als auch als Theologe. Und natürlich einfach als Mensch, der auch viel lebt und Begegnung und Erfahrung gemacht hat, dass wir uns heute hier auch diesem Ereignis heute, nämlich dem Feiertag Maria Lichtmes oder Darstellung des Herrn, ja, dem geöffnet haben und da einfach auch vieles rausgeholt haben, was wir uns einfach aneignen dürfen. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Auf Wiederhören, Herr Stegfellner.
Für Gott.
Alles Gute Ihnen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.